vom Hölzchen zum Stöckchen.
Ein Podcast von Sebastian Ehrlichter und Mirko Thiel.
Folge 3, Sesam, öffne dich. Ja, schönen guten Tag. Es ist eine neue Folge vom Hölzchen zum Stöckchen. Und in Eigenregie gebe ich dieser Folge jetzt mal den Namen Sesam, öffne dich.
Interessant, darüber haben wir nicht gesprochen, aber schöner Name, sehr passend. Ich dachte, wir fangen mit einem organisatorischen Teil an, aber mir fällt jetzt auch gerade nicht ein, was wir organisatorisch besprechen könnten.
Das, was jetzt passiert, ist nämlich schon wieder die Verirrung, die Abwege, das Orientierungslose oder wo sind wir?
Ja, bin leider noch aktuell in der letzten Folge, weil ich die heute geschnitten habe. Wir sind auf Holzwegen geraten. Ja, Sesam, öffne dich.
Ja.
Jetzt habe ich gerade übersteuert, dann muss ich ein bisschen aufpassen mit diesem Mikro.
Wie ist das, wenn ich was trinke? Stört das groß oder kann ich das hier machen?
Nee, trink doch. Also, gut. Wenn du nicht redest dabei, ist das voll in Ordnung.
Gut.
Mache ich jetzt auch.
Ja, ich kann ja einfach mal sagen, zur Sesam, öffne dich. Und das Thema war ja so die Magie der Worte, oder?
Ja.
So, ne?
Das war...
Was wir überlegt hatten, was interessant wäre und was für mich auch immer wieder ein Thema bin und wovon ich, jetzt wiederholt sich das rhetorisch, auch selbst immer wieder verzaubert bin, wenn mir das passiert oder ich drüber nachdenke und es einfach simpel auch sowas wie, dass der Mensch oder menschliche Wesen oder Wesen mit die bestimmte Begabung haben, was notieren können. Und dann kann das da liegen über tausende, Millionen von Jahren. Und dann kann ein anderes Wesen kommen und es, wenn er es lesen kann, wieder zum Leben wecken. Und es hat für mich auch was von einer Zauberformel in bestimmten Kontexten. So. Also ich finde immer noch dieses Wunder Sprache.
Und auch, ich glaube, nicht nur das Wunder, ich bin ja dann wieder der Pessimist, Entschuldigung, sondern auch die Macht der Sprache, die natürlich auch Unterdrückungsmechanismen unterstützt. Beides im Prinzip. Und man kann das ja vergleichen auch mit so diesem klassischen Konzept von Magie, Klischeekiste ausgepackt, Harry Potter.
Oder Gott.
Oder ich weiß nicht, ob die beiden sich großartig unterscheiden.
Nein, aber ich meine eher dieses, was aussprechen. Und es wird dann, es wird Licht und es ward Licht.
Das stimmt, das knüpft auch schön an unsere erste Folge an. Da hatten wir ja darüber gesprochen und eigentlich auch auf diese Folge verwiesen.
Genau, dass das kommen wird.
Ja.
Und du warst jetzt bei Harry Potter.
Eigentlich finde ich jetzt das sogar ein bisschen besser, mal über Gott zu sprechen.
Aber wobei Harry Potter ja auch interessant ist.
Das ist richtig.
Nein, also wenn man jetzt auch mal, wenn man jetzt richtig auf die Abwege geht von der Schreiberin des Harry Potters, die sich ja auch wieder auf alte Texte bezieht, ganz viel sind griechische Mythologien, also uralte Stories, die sie benutzt, damals in sozial schwierigen Verhältnissen, keiner wollte ihr Buch lesen. Dann kommt ein Verleger, nimmt es, auf einmal will es alle Welt lesen. Sie ist mittlerweile ein wohlhabender Mensch, sie kann alles schreiben, alle hören ihr zu. Und sie wird auf einmal mit der Sprache jetzt auch wirkmächtig in diesem ganzen Gender-Diskurs, wo sie mit eingreift und kritisiert wird. Sie ist auch eine mächtige Sprecherin geworden. Also ich finde, es gibt so ganz viele Ebenen nochmal so.
Sie hat wahnsinnigen Einfluss auf Generationen. Inzwischen würde ich jetzt mal sagen, die zweite Generation. Man könnte ja sagen, so die Leute, die Ende der 80er geboren werden, da fängt es eigentlich schon an mit Harry Potter.
Potterisiert.
Das ist ein interessanter
soziologischer Status.
Und aber auch interessant, weil ähnlich wie Gott hat Harry Potter Jugenden begleitet, nur vielleicht ohne diese Bedrohung von Strafe, die ja in der christlichen Kirche in der Jugend Begleitung noch recht präsent ist. Naja, ist jetzt auch
jetzt, Quatsch. Jetzt, aber das ist, ja, es, nein, du sagtest nur so, also da gibt es bestimmt ganz viele Abzweigungen, aber auch finde ich dann, auch dieses Thema Zaubern ist ja bei Harry Potter ein essentieller Teil, so, ne, von den Kindern, die zaubern lernen oder die verschiedene Fähigkeiten haben oder auch mit Wesen zu sprechen oder sie zu beeinflussen und teilweise dann ja auch die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen.
Ja, und das ist nur möglich durch Beherrschung der Sprache. Im Prinzip sind ja Harry Potter und Ron Weasley nicht die besten Zauberer. Werden ja extrem unterstützt durch Hermine. Meistens scheitern die Zauber der beiden aufgrund des falschen Einsatzes von Sprache.
Also das eine ist ja Können und trotzdem scheint es ja sowas wie Genetik auch zu geben, dass man also auch gewisse Voraussetzungen haben muss, warum sie diese Fähigkeiten hat oder auch Harry Potter. Also als ob das Zaubern dann auch teils vererbt wird. Es gibt auch irgendeine Stelle, ich weiß nicht, nennt sich das Parsley oder er kann Parsley.
Die
Sprache der Schlangen, wie dein Vater oder irgendwie so, ja, ne, irgendwie ein bisschen. Und hat dadurch auch wieder, aber auch einfach Macht über die Schlangen. Ja, es gibt ja gar keinen freundlichen Hallo, wir können miteinander reden, sondern es hat auch gleich die Sprache in dem Sinne eine Beherrschung mit diesen Wesen, die ihm dann gehorchen für seine Absichten, wie immer die auch sind.
Ich würde gerne nochmal auf den Vergleich zu Gott
gehen. Ja.
Eigentlich ist es eher eine Frage, die ich mir gerade stelle. Wird bei Jesus beispielsweise klar gesagt, wie er diese Wunder schafft, die er schafft?
Ich glaube, das ist ganz dünnes Eis, aus das wir jetzt treten.
Kennen wir uns oder beide nicht gut aus.
Kennen wir uns beide nicht aus. Oder es gibt ja auch ganz oft das Argument, dass es dann heißt, dass man die Wunder nicht so wörtlich nehmen darf. Also wenn man jetzt sagt, ist er wirklich über Wasser gegangen, kann man sagen, ja, vielleicht. Vielleicht geht es aber auch nur darum, einen starken Glauben zu haben und Dinge zu schaffen, an die man sonst nicht glaubt.
Ja.
Ich sage nur so.
Ja, also das ist ja auch diese Frage, inwiefern ist das, was niedergeschrieben wurde, die Wahrheit?
Die Wahrheit ist jetzt wieder ein riesiger Begriff, den du hier in
ja, okay,
umstellst.
Also worauf ich hinaus will, ist, ich wollte eigentlich wieder auf diese Macht der Sprache zurückkommen. Nehmen wir mal an, ich bekomme einen Liebesbrief und der ist ganz klar an mich adressiert. Ich lese ihn und bin über diesen Liebesbrief verzaubert. Liebe ich dann, weil ich verzaubert bin durch den Brief oder wäre ich sowieso verliebt?
Ähnlich habe ich mich gefragt, also was muss vorher passiert sein vielleicht, dass überhaupt die Sprache in dir so ein Echo findet. Also es kann ja auch jemand wirklich sein, der dir am Herzen liegt oder der was weiß und deswegen auch mit deiner Sprache dein Herz, was eh schon etwas öffnet, schon weiter noch vertiefen die Gefühle. Es kommt ja auch darauf an, welche Wirkung du meinst. Es kann ja auch sein, dass du meinst, ob du einfach nur in eine Selbstliebe verfällst.
Das kann auch sein.
Aber Liebesbrief kann ja auch sein, 4. Klasse, willst du mit mir gehen?
Tatsächlich finde ich das, also das ist ein Klischee und so weiter, aber mich rührt das immer sehr. Also, weil das ist so eine klare Frage, willst du mit mir gehen?
Ja, das ist ja auch also, auf unseren Holzwegen letztendlich Thema.
Ja, und auch gerade, also ja und nein. Okay.
Vielleicht gab es manchmal.
Ja, genau. Und manchmal gibt es dann vielleicht. Und was fange ich mit dem vielleicht an? Und da sind wir eigentlich wieder, um zurück dann nochmal zu dieser, worüber wir bei Jesus gesprochen haben. Hat er Wunder gemacht? Wirklich? Vielleicht.
Gibt bestimmt dann zig Voraussetzungen, die man wahrscheinlich dann nennen, aufzählen kann. Man muss die Worte verstehen, man muss wissen, was es bedeutet und so weiter. Und ne, um zu sagen, kann man darauf reagieren. Aber es hängt ja schon auch von, wie man selbst dazu steht, was für eine Bedeutung das Wort bekommt. Und ich frage mich grundsätzlich bei diesem ganzen Sprachenthema, das ist jetzt vielleicht ein großer Sprung, vielleicht warte ich damit noch, weil du auch sagtest, mit dieser Macht oder dem Benennen, bei Althusser ist ja dieses Thema Subjektwerdung, man gibt einen Namen, der Polizist ruft jemanden und sagt Stopp, und in dem Moment, wo du darauf reagierst, akzeptierst du seine Macht und das Wort und dass er dir was befehlen. Da ist ja so eine Riesenkette, die er dann auf einmal an so einem kleinen Beispiel ausdifferenziert, wo es da in deine Richtung hingeht. Andererseits hat der Name ja auch, wenn der Vater, Mutter oder Freunde einen rufen, berührt einen das ja. Ist es dann immer, dass man Macht über jemanden hat, oder ist es auch eine Verbindung, die da entsteht?
Ich würde sagen, es gibt eine Verbindung, die kann aber sehr unterschiedlich sein. Wenn wir bei diesem Namenrufen Beispiel bleiben. Wenn ich mich mit dem Namen identifiziere und den mag, dann freue ich mich wahrscheinlich, wenn ich den Namen höre. Und wenn ich aber ein Problem mit diesem Namen habe, weil er mit gewissen Zuschreibungen verbunden ist, dann werde ich wahrscheinlich auch Probleme haben, diesen Namen zu hören und jetzt nicht unbedingt Bauchschmerzen, aber ein schlechtes Gefühl damit haben.
Ja, wenn man extrem wird, kann man sagen, entweder es geht in Richtung von Schimpfwort oder Rassismus, oder eine andere Stufe wäre, wie Sklaven früher benannt wurden und die sich dann umbenannt wurden, zu sagen, Malcolm X, ich lege diesen Namen ab, so in die Richtung.
Ja, mich beeindruckt immer, wenn Menschen es schaffen, aufgrund der gesellschaftlichen Umstände, in denen sie stecken, das durchzusetzen, dass sie ihren Namen ändern können. Ich denke jetzt nicht an beispielsweise, das ist schon ein Schritt weiter, ich gehe zum Amt und ändere meinen Namen, weil ich meine Geschlechtsidentität ändere, sondern im Sinne von erstmal überhaupt den psychologischen Aufwand zu ergreifen, zu sagen, ich wehre mich gegen den Namen, der mir gegeben wird. Ich möchte meinen eigenen Namen bestimmen, ich möchte es selbst festlegen. Und das kann man eigentlich auch schön auf Schimpfwörter, auf missbräuchliche Namen, Beleidigungen etc. übertragen, im Sinne von, ich möchte diese Zuschreibung von außen nicht haben, ich möchte meinen eigenen Namen bestimmen.
Aber ich weiß nicht, ob du dieses aktuelle Beispiel gerade mitbekommen hast, mit diesem Rechtsradikalen, der jetzt sich als Frau einen Frauennamen angenommen hat. Also wo es dann auch fürs Denken schwer ist zu sagen, das, wo man eher sagen würde, das ist eher so eine Geschichte Rechte der Linken oder wo die einstehen. Auf einmal hat man jetzt einen Rechtsradikalen, der als Frau einen neuen Namen nimmt. Das ist dann, glaube ich, auch verwirrend fürs Denken.
Magst du das nochmal kurz sagen, weil tatsächlich habe ich es...
Ich weiß nicht den Namen jetzt genau, aber es ist ein Rechtsradikaler, der möchte jetzt als Frau leben und auch genannt werden, hat einen weiblichen Namen angenommen. Und dann eher zu denken, okay, aus diesem rechtsradikalen Milieu würde man eher denken, diese ganz klaren Geschlechter und es bleibt so und es ändert sich nicht und was sollen diese unsinnigen Gesetze und sowas. Wenn jemand jetzt das nimmt und trotzdem einer rechten Gesinnung bleibt, ist es ein bisschen verwirrend, glaube ich, für so ein einfaches, wie ist die Welt oder was ist Denken oder was ist denn eine Sichtweise auf die Dinge.
Ja, ehrlich gesagt verwirrt mich, dass eine der rechtsextremsten Parteien eine lesbische Frau, die mit einer BIPOC-Frau zusammen ist. Also das ist ja schon verwirrend genug. Es ist gut, das zu benennen, weil ich glaube, gerade das Benennen, da sind wir eigentlich auch wieder bei der Macht der Worte, genau das wird ja permanent verschwiegen oder ignoriert, dass das Thema ist.
Aber jetzt sind wir auch genau den Sprung, den ich vorhin nicht machen wollte. Also noch nicht machen wollte. Und jetzt kann ich ihn machen, weil er nicht mehr so der Riesensprung ist. Von dem auch immer noch bleiben bei dem Bild des Sprechenden als Zauberer, dass ich glaube, dass die Worte schon mächtig sind, aber dass es trotzdem etwas gibt von der Kommunikation miteinander, die älter ist und immer noch wirkmächtiger als die Worte. Vor 50.000 Jahren wird ungefähr gesagt, dass er so, das kann auch falsch sein, aber mit Sprache angefangen hat. Und davor aber diese hunderttausenden Jahre oder ab wann man von Mensch spricht oder Wesen, wird er ja auch kommuniziert haben mit Lauten oder mit Gesten oder mit Berührung oder so weiter. Und ich glaube, dass oft ganz viel wir noch auf dieser Ebene eigentlich kommunizieren. Weil wenn so bestimmte Menschen gesprochen haben, dass oft dann die Argumente, denen die Leute, die das gut finden, oft gar nicht mehr richtig da sind, sondern es wird eher ein Gefühl, was man mit dieser Person verbindet. Und dass der, glaube ich, auch die Person Ängste oder Gefühle auch in seiner Sprache damit eher bewegt oder mit seinem Körper. Deswegen glaube ich, einerseits hat die Sprache eine unglaubliche Macht und andererseits gibt es irgendwelche Kräfte, die dann nochmal stärker sind. Oder auch dieses Ich liebe dich oder im Liebesbrief, das benennt es nochmal, aber dieses Gefühl, was man nicht benennen, ist ja dann nochmal von einer stärkeren Wucht.
Da kann ich gut anknüpfen. Ich hatte ja, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, spaßeshalber gesagt, ich bin nicht gut vorbereitet heute, aber zur Not nehme ich Wittgenstein. Das mache ich jetzt auch. Wer Wittgenstein in dem Sinne nicht kennt, eigentlich Ingenieur und hat sich extrem stark auch mit, man könnte sagen, mit der Macht der Sprache auch auseinandergesetzt. Im Sinne von, wie kann Sprache ein logisches, ganzheitliches Universum erschaffen? Da war erstmal die Grundidee, die perfekte Logik zu erfinden, die keine Widersprüche zulässt. Und 10 Jahre später hat er das komplett hinterfragt. Worüber ich spreche, ist die philosophische Untersuchung, wo es wirklich konkret um den Einfluss der Sprache auch geht und zu dem, was du angesprochen hast. Wir haben über Emotionen jetzt, also Liebe würde ich jetzt mal als Emotion einfach definieren. Also Emotionen hatten wir und Schmerz bespricht er auch. Inwiefern ist es denn möglich, meinen Schmerz in Sprache zu übertragen? Und das ist immer noch ein Thema, wo ich im Alltag, wenn ich mit Freunden spreche, auch immer wieder merke, das ist ein großes Problem. Man geht zum Arzt und sagt, mir tut was weh. Und wenn der Arzt gut geneigt ist, nimmt der Arzt einen ernst und versucht es zu lösen, das Problem, was man hat, einen vom Schmerz zu befreien. Oder der Arzt nimmt den eigenen Schmerz nicht ernst, weil der Arzt einen in dem Sinne schon kennt und denkt, ja, er ist ein Hypochonder. Als Gegenteil, da wird dann plötzlich die Ohnmacht, was du ja gesagt hast, die Ohnmacht der Sprache bewusst. Wir können unseren Schmerz, unsere Emotionen ganz schwierig in Worte fassen.
Aber auch da würde ich sagen, also meine Arzterfahrung, dass ja vorher schon so viel passiert, was nicht auf der rein sprachlichen Ebene ist. Also wie begrüßt dich der Arzt, die Ärztin oder so? Da ist ja auch schon eine Frage von Vertrauen oder Ansehen oder nimmt er dich wahr oder traust du dich, Sachen zu sagen oder was erzählst du alles oder hast du bestimmte Symptome auch, weil du auf einmal in der Situation bist? Bis es zu der Frage kommt, ich habe Schmerzen, davor ist ja eigentlich schon ganz viel passiert.
Würdest du weitergehen im Sinne von Sprache geht über Worte hinaus, also über Buchstaben als Zeichen?
Wie meinst du das jetzt?
Ich denke gerade an den weißen Kittel beim Arzt.
Ja, ja.
Der ist ja ein Zeichen, das ist ja kein Wort oder sowas. Im Prinzip kommt da jemand mit einem weißen Kittel rein, vielleicht ist es gar kein Arzt, sondern ein Laborant oder
so. Das gibt ja die Hochstapler und da gibt es ja auch welche, die wirklich als Arzt, ja dieser berühmte Fall, der auch als in der Psychiatrie gearbeitet hat.
Der Prima-Fall, den kenne ich tatsächlich nur über meine Partnerin. Ich hätte den gar nicht gekannt, aber du kennst den auch.
Ja. Ich finde das Thema sehr spannend.
Ja. Also. Da haben wir jetzt in dem Sinne kein klares Wort, aber wir haben einen symbolischen Kontext oder das Symbol, was plötzlich eine Macht bekommt. Und dieser Begriff des Symbols, ich liebe es auch, mich mit Semiotik auseinanderzusetzen. Die Semiotik ist die Erforschung des Symbols. Und das ist aber wahnsinnig kompliziert, weil ab wann ist ein Symbol ein Symbol? Ist der Mensch mit dem weißen Kittel direkt ein Arzt?
Und es kann auch sein, dass gerade das Symbol für Leute sie auch wieder abschrecken kann. Dass man sagt, ich bin froh, dass sie keinen weißen Kittel haben. Dass eine Praxis oder eine Therapiestunde nicht die Couch hat, sondern jemand normal angezogen ist. Also bestimmte Zeichen können auch aufgehoben werden. Oder wenn du auch in der Semiotik bist, bestimmte mächtige Personen stehen ja dann wieder drüber. Ein anderer Hochstapler, bei dem war es so, der hat vorgegeben, natürliche Heilmethoden anzuwenden und die Leute sind zu ihm gekommen. Und er hat sich mit denen unterhalten und so weiter. Und im Nachhinein stellte sich heraus, er hat denen einfach nur Cortison gegeben. Aber es ist so, dass die Leute ihn nicht verklagt haben. weil sie so froh waren, dass da jemand war, der sich wirklich ihnen zugewandt hat, obwohl er sie eigentlich angelogen hat. Natürlich ist das ja auch Sprache und Zuwenden und so weiter. Ne?
Ja, die Form der Empathie oder die anderen ernst zu nehmen, das ist vielleicht auch schon mal ein Punkt, wo die Worte eigentlich irrelevant sind, ab dem Zeitpunkt, wo überhaupt erstmal eine Person da ist, die wirklich zuhört.
Ja, so im Alter kommt ja auch irgendwie dieses Recht haben wollen. Wird ja irgendwie so ein größerer Teil, bei mir auf jeden Fall, ohne dass ich das will, ich werde irgendwo auch so ein Mecker-Opi im Straßenverkehr. Und da ist es aber wirklich so, dass manchmal, dass es dann mit einem kurzen Zeichen, also wenn ich mit dem Fahrrad, ich bin meistens mit dem Fahrrad unterwegs und dann war eine Situation, Autofahrer mir einfach die Vorfahrt genommen und dann kam ein Busfahrer entgegen und der hat mich angeschaut, mich wirklich, und hat die Schulter so gehoben. Und es war dann für mich so eine Erleichterung. Ich wurde gesehen, er hat gesehen, der andere hat Unsinn gemacht und mein Ärger ist sofort verflogen. Das finde ich sehr faszinierend so, ne? Ich nehme dich wahr. So viele Wege mit der Sprache auch, ne? Oder das ist ja jetzt nur so ein Zeichen gewesen oder nur ein Wahrnehmen und nur ein, gibt's jetzt wahrscheinlich auch überall Abzweigungen, ob wir jetzt nochmal Osten, die Sprechakte oder wenn wir jetzt bei Gott waren, ob so Rechtsprechung, die 10 Gebote ist ja auch sowas wie auf einmal so Gesetztafeln, was ja Vor- und Nachteile hat. Es kann ja für das Zusammenleben gut sein, es kann aber auch wieder das Zusammenleben begrenzen.
Ja, oder Grundrechte. Also ab wann wird definiert, ob dieses Grundrecht in diesem Umfang gilt oder nicht?
Aber da kann ich natürlich, kann man immer ganz schnell ketzerisch mit dem Native Americans kommen. Also, ab wann macht man den Vertrag oder diese ganze Nosig oder ist das nicht diese Geschichte mit dem Handel? Also wann gab es den ersten Vertrag und wenn es davor das nicht zählt und das ist auf einmal in meinem Besitz und dann mache ich einen Vertrag und dann bricht der andere den?
Ja, oder Zeichen werden nicht verstanden. Ich habe einen gewissen Umgang mit Leuten und dann kommt plötzlich jemand, der eine andere Sprache spricht und einen gewissen Zweck verfolgt und haut mich im Prinzip übers Ohr. Und ich gehe davon aus, dass die Person einen fairen, gleichberechtigten Handel macht.
Na, oder der Präsident Amerikas. Da ist es ja so, dass einfach ganz viele Urteile oder Gerichtsverhandlungen einfach aufgehoben werden, weil er Präsident wird. Also von denen, es gilt für alle und gleich und doch gleicher als gleich und... Also es gibt dann Wirkmacht oder wo Sprache dann oder Regelung, wie regelt man das, große Auswirkungen haben kann. Ne?
Ich versuche gerade nochmal jetzt den Weg nochmal zurückzugehen quasi, den Holzweg.
Na, aber ich würde trotzdem, wenn du bei den Nürnberger Prozessen oder Nationalsozialismus sprach, schon, wie sie geformt wurde, wie eine Menschengruppe benannt wurde und
genau da
Zuschreibung gemacht. Hey, bitte.
Genau, da wollte ich nämlich, das war der Gedanke, den ich gesucht habe, danke. Die Macht der Argumentation im Gericht, im Lateinunterricht, ist natürlich Cicero ein großes Thema und gewisse Argumentationen von Cicero, die Argumentation von Sokrates, also die Verteidigungsrede und so weiter. Also auch hier die Sprache, die dazu da ist, um quasi für das Gericht eine Möglichkeit zu bieten, eine Entscheidung zu treffen, ob jemand schuldig oder nicht schuldig ist. Was ja auch Hannah Arendt beim Eichmann-Prozess jetzt auch in Bezug auf die Frage des Bösen ja beschäftigt hat.
Ja, ich hatte mir gestern deswegen nochmal eine andere Podcast-Folge über Hannah Arendt auch angehört, weil ich mir unsicher war, jetzt die Banalität des Bösen, wie es denn jetzt aktuell verstanden wurde und so wie ich es jetzt verstehe, wie Hannah Arendt erst gesehen wurde, dass sie halt in dem Eichmann nicht dieses Genie, dieses Monster gesehen hat, sondern ein Schreibtischtäter, der aber nicht mit einer wahnsinnigen Ideologie gehandelt hat. Das war so ein bisschen die Aufreger. Aber der momentane Stand, so wie ich es mitbekommen habe, ist jetzt wohl so, dass man doch nachweist und sagt, Eichmann war ein Nazi. Und es gibt irgendwie ein Gespräch auch aus Südamerika, wo er sich dafür, er sagt, er war kein guter Soldat, weil er nicht die erforderliche Zahl der Vernichtung erreicht hat. Und dass man da abweicht von dem, was Hannah Arendt gesagt hat. Aber womit ich was anfangen kann, ist dieses, dass man jemandem nicht diese unglaubliche Macht gibt, diesem Eichmann, so, sondern dass er wirklich an diesem Schreibtisch war und da so ein Schreibtischmörder war. So, und aber trotzdem ganz viele andere Menschen mitgemacht haben.
Ich würde jetzt nicht, also eigentlich stimme ich dir zu.
Ja, du darfst ruhig widersprechen.
Aber das, was du jetzt wiedergibst, was man widerlegt hat, also aus meiner Perspektive versteht es Hannah Arendt in dem Sinne falsch, weil es gar nicht darum ging, Eichmann schuldlos zu machen, sondern diese Problematik, dass da jemand ist, der mit Verwaltungsakten tätig ist und darüber Macht über Lebewesen hat. Und diese Macht innerhalb dieses Verwaltungsprozesses, und da kommen wir eigentlich zu unserem aktuellen Thema, die ja in gewisser Weise eine sprachliche Macht ist, dass die auch dazu führen kann, Menschen zu töten. Ich glaube, in der Hinsicht wertet sie eigentlich die Straftat auf, aber dämonisiert nicht die Figur, die dahinter steht. In dieser Situation wird jeder Mensch eine eigene Entscheidung treffen müssen oder sie komplett ausblenden. Es gibt einen indonesischen Film, der heißt Through the Looking Glass. Also der wurde auch durch die Unterstützung von Werner Herzog entwickelt und handelt von den Massentötungen der Kommunisten in Indonesien. An der Stelle, wo der Film spielt, ist es 30 Jahre verwehrt, um die 30 Jahre.
Aber ist das Indonesien, nicht Kambodscha? Du meinst Indonesien.
Ich meine Indonesien, ja. Die Hauptperson dieses Dokumentarfilms ist ein Optiker und geht in die Dörfer, gibt den Leuten Brillen und dadurch, dass er ein Optiker relativ selten Dorfbesuche macht, kommt er ins Gespräch mit den Leuten und versucht herauszufinden, wie die Leute immer noch mit diesen Tötungen der Kommunisten umgehen. Die Reaktionen sind eigentlich unterschiedlich, aber der Hauptaspekt ist, naja, die waren Kommunisten, die mussten ja umgebracht werden. Wir wären ja aus dieser Situation nicht rausgekommen. Und manche wollen dieses Thema nicht mehr bearbeiten, die möchten es eigentlich im Hintergrund lassen, wegschieben. Manche reagieren extrem aufgelöst über dieses Thema, weil es eine vergangene, weggeschobene Situation plötzlich wieder offenbart. Und manche sind so radikal, dass sie sagen, ja, das war gut, ich habe da genau die richtige Entscheidung getroffen. Da ist mir nochmal klar geworden, weil ich auch sehr oft darüber nachdenke, wie reagiere ich denn in solchen Extremsituationen. Wenn ich selbst Angst habe vor einem politischen System und dann anfange, ein Rädchen in diesem Getriebe zu sein, ob ich das selbst wahrnehmen kann oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte eigentlich...
Wo die Sprache jetzt wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Ah, genau. Weil jetzt habe ich das Gefühl, es geht jetzt eher so im moralisch...
Ich wollte auf die Sprache in dem Sinne, also ich wollte es aufs Unbewusste hin zielen, nämlich das, was nicht ausgesprochen wird, auch anknüpfen an das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Die Schuld, ja, die aber in dem Sinne gerade nicht sprachlich ausgedrückt wird, aber mit Teil eines Handelns ist von Menschen.
Also er hat mit Leuten gesprochen, die Täter waren.
Mit Tätern, ja.
Und manche haben gesagt, das war richtig, manche haben gar nichts gesagt.
Ja, und sie haben teilweise auch die Taten auf eine abstrakte oder humoristische oder parodistische Art nachgeahmt im Sinne einer Kostümshow. Auch so ein performativer Aspekt, der da total spannend ist. Es ist lange her, als ich diesen Film gesehen habe. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir gewisse Sachen auch nicht mehr in Sprache fassen wollen, wenn die mit gewissen Handlungen, die wir begangen haben, zusammenhängen.
Bei mir berührt das jetzt, das gehen eher so zig Türen jetzt auf, welche durch welche geht man von dem Sprachen, ne? Oder über was kann man nicht sprechen oder was passiert, wenn man über etwas spricht oder ist das eine Möglichkeit zu überleben, wenn man das verdrängt als Strategie oder kann man nur mit bestimmten Leuten darüber sprechen?
Also zieht auch ein bisschen auf die Frage des Traumas auch zurück, im Sinne von Traumabewältigung durch eben symbolische Akte, die nicht unbedingt Sprache sind. Also indem ich beispielsweise eine Situation nachspiele im theatralen Raum oder um eine traumatische Situation zu bewältigen und vielleicht auch nochmal von außen die reflektieren zu können. Was ich in dem Moment ja meistens nicht kann. Das ist in gewisser Weise dann auch nochmal ein in Sprache fassen, hat aber dann nochmal einen anderen Zugang.
Nein, ich finde, es wird da sehr komplex und weiß gar nicht, ob es dann noch Sprache oder was da alles psychologisch reinspielt. So, deswegen bin ich gerade so ein bisschen verwirrt, wie jetzt folgen.
Ich habe eigentlich gehofft, ich vereinfache den Bogen zu einem nächsten möglichen Thema, nämlich Sprache von Bildern.
Oh.
Aber es hat nicht geklappt.
Okay. Ja, also oder bei mir nicht. Also so oder. Ich hatte aber auch etwas die Brücke vom alten Zaubern und aktuellem. Ich hatte ja auch genannt dieses Sesam, öffne dich, diese Zauberformel aus diesem Märchen. Und dann öffnet sich was. Oder mir fiel auch noch ein bei Herr der Ringe, wo dieses Rätsel ist mit sprich Freund und tritt ein, wo es dann dieses Wort Mellum ist, wo mit diesem alten Wort, dem Zauber, öffnet sich diese Tür und sie können dann in Moria hineintreten. So ein kleiner Nebenzweig wäre zu sagen, das ist so und so, das ist ein Freund von mir. Und dann können sich auch Türen öffnen. Oder wenn man jetzt an Passwörter geht, finde ich, ist es ja auch wie was, dass du ein Wort sagst oder schreibst, und dann wird dir Zugang gewährt in einen neuen Raum, in diesen Internetraum oder so weiter. Oder durch einen biometrischen Nachweis, dass dein Daumen ist. Und dann darfst du diese Barrikade, öffnet sie sich. Leg deinen Daumen auf und es öffnet sich. Und dann wirst du ausgesperrt oder eingelassen.
Ich lese gerade die Spiegelreisenden-Saga. Da gibt's auch Gott. Also gibt's einen Gott. Und der Gott wird Gegenspieler von der Hauptprotagonistin, was sehr spannend ist. Gott ist quasi der Böse. Und man geht auch erstmal von einem männlichen Gott aus. Achtung für die Leute, die es noch nicht gelesen haben und lesen wollen.
Spoiler.
Spoiler. Es ist kein Mann und der Name ist falsch ausgesprochen. Und zwar heißt sie Gord und es ist eine Frau. Ihre Macht bekommt sie dadurch... Das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Sprache zu tun, aber ihre Macht bekommt sie dadurch, dass sie in dem Sinne ihren Schatten von sich trennt, also ihr anderes Ich von sich selbst trennt und das andere Ich als der andere die Welt zerstört, also wie sie da existiert hat. Und jetzt kommt es wieder zur Sprache. Dadurch schafft sie es, Kinder zu kreieren, die jeweils eine eigene Macht haben. Die können Illusionen entstehen lassen, die können, es nennt sich Krallen, Leute angreifen, ohne dass sie sie wirklich, also nur über
zaubern
über
oder
Gedanken.
Dieses, ja.
Die können Räume entstehen lassen, Räume verändern und so weiter. Also es gibt wahnsinnig viel, was da möglich ist, zaubertechnisch. Es gibt mehrere Kontinente und in diesen Kontinenten gibt es immer gewisse Geister. Diejenigen, die diesen Kontinent beherrschen. Und das sind die Kinder von Gord, die sie erschaffen hat. Wie, weiß ich noch nicht. Und die haben ein Buch, weil ihre Erinnerungen nicht so gut funktionieren. Und dieses Buch sind die Regeln, nach denen sie zaubern können. Und sie hat jeweils eine Seite bei fast allen Geistern rausgerissen, die ihre Macht verletzen würde. Das heißt, die Geister, sie haben ein ganz schlechtes Langzeitgedächtnis, vergessen meistens, was passiert ist, müssen immer in ihre Notizen.
Also sie will immer noch den Mastering.
Sie will immer noch den Mastering haben, man weiß aber auch noch nicht genau, warum. Ich habe eine Ahnung, worauf es zielt, aber das spoilere ich jetzt nicht auch noch. Was ich interessant finde, ist diese Bücher. Ich persönlich stelle da auch eine schöne Verbindung zu meinen eigenen Notizbüchern her, die in dem Sinne auch meine Gedächtnisstütze oder auch meine Organisationsfläche sind. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Ich wollte nämlich eigentlich auch was
statt anderes. Statt Harry Potter. Also es fing an,
ja,
also ich sage ein anderes Beispiel.
Die Spiegelreisenden-Saga finde ich sogar fast interessanter als Harry Potter, weil diese Bücher da auch nochmal eine Rolle spielen. Und die Entstehung der Welt durch Bücher. Ja. Also empfehlenswert, wenn man mal sich von Harry Potter distanzieren möchte.
Ich merke das eigentlich, wir sind ja schon so lange dabei, aber es gibt noch so viele Wege mit der Sprache, weil natürlich haben wir eigentlich dieses Reden über Sprache definieren, was ja auch eigentlich ein eigenes philosophisches Thema ist, wo es ständig ja auch darum geht, Begriffe abzugrenzen und zu definieren und was gehört dazu oder Bewegung zu einer reinen Sprache, was ja auch mal ein Weg ist oder die braucht man eine bestimmte Sprache, die von Emotionen bereinigt ist, teils um sie in der Logik zu benutzen oder was fällt bei, auch bei Ethik, welche Begriffe umfasst das Welt oder mit welchen Wörtern sprechen wir über bestimmte Sachen und so. Das ist ja auch wieder so ein Sprachkosmos oder so. Das ist so eine Abzweigung. Für mich gibt es noch diese Abzweigung Sprache und Musik. Wie viel Musik ist in der Sprache? Also auch wenn man auch wegen dem Zaubern, Abracadabra, da ist ja in diesem Wort ist ja schon eine Melodie. Es hat schon was Melodisches. Und auch die Frage, wie wirkt Musik? Also, dass die Ebene ja auch noch auf uns unmittelbar wirkt und dass jemand, der spricht, dann auch musikalisch auf uns wirkt oder sowas oder uns berührt oder das Gegenteil uns verschließt. Bei mir war es eher mit dem Sesam öffne dich oder diese Passwörter, wo das halt in diese Meta-Universum, diese Welt oder das nennen sie ihr Codewort. Dass diese Sprache im richtigen Moment, in der richtigen Reihenfolge gebraucht, dann dort Dinge öffnet und wichtig und auch sich zu erinnern. Ne?
Zur Musik ist es ja auch nicht ganz klar, war die Musik zuerst da oder die Sprache? Das ist so ein bisschen auch wieder die Henne-Ei-Problematik. Und es ist vielleicht auch gar nicht wichtig zu entscheiden, was zuerst da war, weil beides eigentlich sehr eng zusammenhängt aus der Perspektive, dass Musik in gewisser Weise auch eine eigene Sprache ist oder ein eigener Sprachcode. Und woran ich auch dachte, als du von Sesam öffne dich gesprochen hast, jetzt möchte ich doch mal zu KI kommen.
Ja.
Ich glaube, dann mache ich mal den Übergang. Thema Prompts.
Ja.
Das ist ja in gewisser Weise auch ein Codewort.
Ist ja auch die Frage, also inwieweit gehen wir davon aus, dass die Leute wissen, was du mit Prompts meinst?
Also Prompts sind im Prinzip die Befehle.
Naja, oder ich finde, es hat was mit der Sprache zu tun, wenn man sagt, jetzt deswegen eigentlich diese Fortsetzung des Zauberns ist eigentlich mit diesen Wörtern, die oft eingeleitet werden mit Imagine.
Ja, oft. Ich kenne tatsächlich nur Midnight Journey, wo das Midjourney,
ja.
Passiert.
Midjourney.
Ich sage immer Midnight Journey.
Jetzt vielleicht deine eigene Mitternachtsreise. Aber Midjourney beginnt halt mit diesem Imagine. Stelle dir vor. Und das ist jetzt so von wegen früher Märchen, Geschichten erzählen, stell dir vor das und das und du redest jetzt sozusagen mit diesen Large Language Models und sagst, stelle dir das und das und das vor und dann wird das erschaffen.
Imagine all the people.
Genau. Das Lied, ja. Es wird virtuelle Realität oder verschiedenste. Ne? Man kann es ja damit Bilder erschaffen, Lieder erschaffen, Imagine, Musiken, Filme, Websites, also alles, was in diesem digitalen Universum möglich ist, ist eigentlich damit schaffbar.
Ja, und was aber faszinierend ist, im Gegensatz zum Programmieren, wo man ja sagen könnte, okay, da ist es eigentlich auch so, dass ich bei den Prompts weniger weiß, was rauskommt, ähnlich wie beim Zaubern, und es auch schief gehen kann.
Absolut.
Ich hatte eine kleine Übung über KI in der Hochschullehre und da habe ich spaßeshalber Kant in der Disco. Ich habe für mich beschlossen, dass ich
das. Alle Englisch Sprechende wissen eigentlich schon, was passieren kann. Wie man das auch schon.
Nein.
Da kann man es nämlich auch schon falsch verstehen.
Das ist sehr witzig.
So.
Eine Anekdote. I study Kant. Es ist nicht meine persönliche Anekdote, aber ich habe explizit auf Englisch das formuliert und auch Immanuel Kant geschrieben. Andererseits würde mich jetzt interessieren, was passiert wäre, wenn ich den Vornamen weggelassen hätte.
Wahrscheinlich hätte es wahrscheinlich vielleicht auch das System, das ja auch, dass dann Sprache zensiert wird.
Ja, so, ist richtig, ne? Richtig. Also die Frage,
also
dass ist,
auch, dass die Erschaffer letztendlich auch da das Weltbild, du wirst auch mit dem vorhandenen Weltbild einfach stark konfrontiert. Ich hatte das mit einem englischen Prof und da gibt es ja so ein bisschen irgendwie so. Die Engländer sind ja eher Hume, genau. Und er war diese David-Hume-Geschichte und hat das dann aber auch so benutzt, dass er dann allein, wie er schon heißt, so, ne, so als Denkschulen und so weiter. Aber das ist ja auch dieses, das kann man jetzt also auch verschieden deuten. Lachen wir? Ne? Ist das wirklich lustig? Ist es wie? Ist es Missverständnis? Erklärung?
Ja, da sind wir auch.
Wie wird das benutzt?
Bei dem so? Problem des Namens auch, ne?
Ja.
Was wir vorhin hatten, plötzlich ist es hat der Name Kant in England nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Ja, oder wo es ja auch Untersuchungen gibt, auch soziale, dass Kinder, die bestimmte Namen haben, dass auch Namen schon eine kleine Wirkung haben kann, wie ernst jemand genommen wird. Also von Christian und von Kevin oder Mahmoud oder Ali oder so, ne? Also von, sagt man, aha, ist sofort ein Bild von dieser Person oder eine Laura oder eine Lala oder ein, ne? Also
diese Alltagsrassismen, die dann plötzlich.
Ja, die da wahrscheinlich schnell sind.
Also zumindest, um nochmal zurückzukommen zu dem Prompt, ich habe es direkt auf Englisch formuliert, mit Vorname. Und es ist ein sehr schönes Bild von Immanuel Kant rausgekommen, wie man sich das vorstellt, wenn man jetzt einen Hollywood-Film macht. Ähnlich älteren Darsteller benutzen wir jetzt für die Hauptperson, für die Hauptrolle einer Lebensverfilmung von Kant. Ich hatte dann noch ein sehr hässliches Bild von ihm, also ein Originalbild, und dachte so, ich hätte es eigentlich auch mal in die KI reinladen müssen, dass die KI vielleicht das als Vorbild nimmt. Ich fand es aber interessant, welche Klischeevorstellungen in den Algorithmen als Grundlage für einen Immanuel Kant vorliegen.
Aber sie kann ja nur auf Bilder zurückgreifen, die sie hat oder die dann mit den Begriffen verbunden sind. So, ne?
Ja, aber sie benutzt komischerweise nicht die historischen Bilder. Sie benutzt eine ideale Variante. Die Originalbilder von Kant, die sind immer, also es ist kein schöner Mann.
Ja? Ja, aber die Frage ist ja also erstens habe ich Schwierigkeiten überhaupt, warum ist bei Kant jetzt das Aussehen so wichtig? Ich glaube, da habe ich so, ich habe so grundsätzlich, bin ich so ein bisschen, und wenn man jetzt Original sagt, sagt man, es geht um irgendeinen Holzstich oder so, ne? Oder, also dann sage ich ja, ich weiß gar nicht, wie wäre er denn fotografiert oder wie sähe das denn aus? Und dann, glaube ich, hängt es ja von dem Modell ab, das die Bilder bekommt oder welche Auflage, welches das benutzt oder welche Daten eingekauft wurden oder welche Daten sind hauptsächlich im Netz, und vielleicht ist es ein Film und deswegen ist dieses Bild ganz oft im Netz vorhanden.
Also ich stelle mir in dem Sinne, nehmen wir jetzt mal Sky Dumont. Sky Dumont wirkt ja immer so als der Schönling. Er ironisiert sich ja auch selbst sehr gerne in der Hinsicht. Das ist so ein Klischeebild, und so stelle ich mir tatsächlich so eine Klischee-Hollywood-Variante von einem Immanuel Kant vor. Und das ist irgendwie interessant. Warum muss die KI diese Figur auch noch von der Ästhetik her rund machen?
Also du meinst halt schönes Denken, schönes Aussehen. Und nicht vielleicht ein. Und dann stellt sich natürlich aber auch die Frage wieder, kommt ja auch gleich eine Wertung von, was ist schönes Aussehen, was ist hässlich, oder warum willst du unbedingt einen hässlichen Mensch, der schön denkt? Oder nein, ich stelle es nur so, hier poppen bei mir lauter so.
Ja, aber das ist ja total wertvoll, darüber zu diskutieren, weil Schönheit auch eine Frage der Perspektive ist. Es ist aber interessant, dass diese alternative Perspektive, also es ist meine Erfahrung, korrigiere mich, wenn es bei dir nicht so ist, häufig, wenn ich KI-Bilder generiere, neigen die dazu, jede hässliche Ästhetik komplett auszublenden. Und ich finde aber innerhalb der Kunstgeschichte der letzten 150 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, das sind ja schon fast 200 Jahre, ist die Hässlichkeit ja ein total wichtiges Element der Kunst. Und da geht in dem Sinne was verloren. Ich weiß nicht, kann man das machen, dass man...
Also es gibt schon, und da gibt es halt Unterschiede, ob du eine eine KI nimmst von einer großen Firma oder es gibt ja auch Leute, dass sie eine eigene kleine Open-Source-KI haben. Je größer das ist, glaube ich, umso mehr Zensur gibt es, umso mehr ist da eine Firma, die verklagt werden kann. Und dann wahrscheinlich auch eine Frage, aus welchem Land kommt sie, welche Wertvorstellungen sind die. Aber das finde ich halt schon krass, dass diese Weltanschauung sehr stark einfach in diesen Maschinen drin ist. Du kannst, hast viel Fantasie, aber in bestimmten Rahmen. Aber was ich halt nochmal zurück zu diesem Imagine spannend finde, weil ich hatte versucht, okay, wie kann man das ein bisschen verstehen oder auch selber nochmal anders zu verstehen. Und dass für diese bestimmte Art des Promptens, des Generieren von diesen Welten, auch die Grafikchips so wahnsinnig wichtig sind und nicht unbedingt Rechnungen von was so der Mainchip macht. Aber worauf ich eigentlich hinaus war, das Bild, was ich für mich gefunden habe, ist so zu sagen, mit diesem Imagine beginnt es und man hat erstmal einen großen Nebel vor sich und dann kommt ein allererstes Wort, was man dann sagt, Haus oder irgendwas. Und dann versucht diese Maschine zu denken, okay, Haus. Was hat alles mit Haus zu tun? Was? Dann bestimmte Sachen scheiden aus oder so. Wenn man dann noch irgendwie noch was dazu gibt an bestimmten Informationen, dann taucht aus dem Nebel immer mehr, versucht dieses Programm zu erraten, was es denn sein könnte. Also mit Sätzen auch wie, wäre es dann bei der Maschine sprachlich, ich stelle mein Auto in die Punkt, Punkt, Punkt. Wahrscheinlich dann Garage oder so, ne? Würde es ergänzen. Und ich finde erst einmal dieses Vorstellen schön oder dieses Auftauchen, dieses Erraten, aber trotzdem wird in dem Moment, wo das Wort Haus kommt, wirst du ganz stark einfach Häuser haben von denen, die dieses Gerät programmiert haben. Also du wirst dann nicht irgendwie vielleicht ich weiß nicht, wo Menschen in anderen Ländern leben oder was hauptsächlich vielleicht die Häuser sind oder in Asien oder Afrika oder Australien oder, sondern es wird ganz schwer auf das westliche Haus und so weiter Bezug genommen als Referenz, die Welt, die erschaffen wird.
Ja, ich meine, wenn man überlegt, wie letztendlich dieses Imagine, was ja im Prinzip aus dem Nebel quasi das Bild macht, war ja mal ein Bild, aus dem Nebel gemacht wurde. Damit wird ja die KI gefüttert.
Oder ein Baustein, ja.
Und ein Baustein. Und im Prinzip, und ich glaube, das ist so der Punkt, wieso ich sage, auch mit diesem Begriff Imagine faked die KI in der Hinsicht Magie. Oder die Magie faked KI, man weiß es. Aber in dem Sinne ist die KI eigentlich dann gar nicht kreativ-imaginativ. In dem Sinne, dass dieser Prozess, den wir, und da komme ich wieder zu Wittgenstein, als Kinder lernen, Erwachsene zeigen drauf, sagen, das ist das Haus und dann benenne ich es so und dann weiß ich, okay, dieses Wort Haus ist mit diesem Objekt verbunden und benutze es und wenn ich zeichnen kann, kann man mir sagen, zeichne doch mal ein Haus und dann kann ich ein abstraktes Haus zeichnen, was auch total spannend ist, dass ich in der Lage bin, das nochmal zu abstrahieren. In dem Sinne nehmen wir unsere Welt über Sprache wahr und das verändert sich eigentlich durch diese Zufallsalgorithmen, mit denen KIs arbeiten, die ja am Anfang ähnlichen Werdegang machen wie Menschen. Hier hast du Bilder, das sind alles Häuser. Jetzt weißt du, was Häuser sind und so weiter. Und dann irgendwann eine gewisse Faulheit entsteht, wo ich sage, jetzt möchte ich meinem Kind nicht mehr beibringen, was welche Gegenstände was sind. Jetzt muss es selbst mal drauf kommen. Und dann die KI plötzlich eine Eigendynamik entwickelt, die offenbart, wie ideologisch plötzlich gewisse Weltsichten sind. Wie zum Beispiel, dass der Professor, im Englischen ist es ja auch noch offener von der Sprache her, aber dass das immer alte weiße Männer sind, die dargestellt werden. noch schön mit langen Haaren und so weiter. Selten Frauen und People of Color.
Genau, aber wenn ich jetzt schreiben würde, imagine someone is dreaming, würde ich zu 99% eine Frau gezeigt werden.
Mhm.
Das ist auch dann eine Zuschreibung von Frauen träumen, zusehen, wie sie sind.
Nicht John Lennon.
Nein. Da muss man auch aufhalten, sobald man John Lennon benutzt, kann man auch verklagt werden. Das ja auch. Haben Sie das Wort benutzt? Und dann kann man verklagt werden, weil man das gesagt wird. Oder Hate Speech ist ja auch nochmal ein Riesenkapitel und so. Ne? Also, aber trotzdem bei dieser KI, ich bin ja selber davon trotzdem sehr fasziniert von dem, was man erschaffen kann. Oder dass ich ein Bild, auch wenn es sozusagen aus diesem Sortiment ist, ich kann Bilder erschaffen, die ich eigentlich artistisch nicht leisten könnte. Also ich könnte etwas malen im Stile eines Van Goghs, was ich aber eigentlich nicht kann. Und durch dieses Programm ist mir das möglich.
Das stimmt, wo du das nämlich gerade sagst. Das ist nämlich der Punkt, wieso das, was ich gesagt habe mit dieser Ästhetik, also alles wird schön dargestellt, was in dem Fall stimmt es nicht, wenn ich nämlich sage, ich mache ein Foto von dir und gebe es der KI und sage, bitte mach mir dieses Foto im Stil von Munch, dann macht das die KI. Und dann wird es natürlich auch nicht schön.
Das ist also die Frage. Willst du damit sagen, ich bin nicht schön oder Edward Munch malt nicht schön?
Ich würde sagen, Munch gehört zu den Leuten, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass sie die Hässlichkeit mit in die Kunst eingebracht haben. In dem Sinne ist es natürlich Munchs Stil.
Da wird es nämlich kompliziert, weil Munch ist für mich noch lange nicht hässlich. Munch ist intensiv und hat was Schreiendes in diesen Farben und Formen, aber wenn es um Hässlichkeit in der Kunst geht, dann bin ich eher so uncanny oder es gibt so diesen Bereich nochmal oder wo ist das Thema Ekel oder Blutflüssigkeiten, wo ich dann eher so nochmal für mich was anderes wäre.
Das ist nicht mein persönliches
Empfinden. Ja.
Das ist, glaube ich, eher damals, als die Bilder entstanden sind, war das skandalös, solche Bilder zu malen.
Aber die Frage ist ja auch von Kunstszene und was eigentlich wieder so ein Spezialbereich ist und was ist denn die normale oder das, der überwiegende Teil an Bildern, an Musik, an Schönheitsidealen. Ne? Also deswegen, wo hat der Wandel stattgefunden und wo wird es beeinflusst? Ich wollte nur auch sagen, bei der KI nochmal zu diesem, dass die KI zwar Neues erfindet, aber ganz oft immer die alten Klischees wieder produziert. Also das produziert, was sie gelernt hat. Und da ich ja auch unter anderem bei meinen Sachen, die ich mache, ich halte ja auch Trauerreden. Und da ist es so, wenn ich dann eingebe, ich kann es benutzen für verschiedene Dinge, Recherche zum Beispiel finde ich wunderbar mit Liedern und so. Aber wenn ich der KI sage, aufgrund von bestimmten Sachen, schreibe mir eine Trauerrede, dann bekomme ich eine Trauerrede, die ich gar nicht will, weil dann wird die KI in einem Stile einer alten, das, was sie im Netz, wo sie mit gefüttert wurde, was wie das Haus, das ist eine Trauerrede. Das wird sie dann machen und schreiben. Und das ist genau das, was ich langweilig finde oder ganz schlimm. So, ne? Also dann hat sie nicht die Freiheit oder ich muss viel dafür tun, aber ich tue es nicht. Also dafür verwende ich sie nicht, weil ich dann genau das bekomme, was ich nicht will.
Das heißt, du benutzt eigentlich kontraintuitive Zauberworte.
Ja, das wäre dann jetzt nochmal einen großen Gedanken reinzuwerfen, ist jetzt Adorno dann, ne?
Nee, ich habe gar nicht an Adorno gedacht.
Nee, der hatte doch mal irgendwie, wir müssen durch den Spiegel die Welt nochmal neu sehen oder es umdrehen. Das wäre dann ja sowas wie In the Rabbit Hole oder sowas, ne? Also.
Ja, das ist im Prinzip die kritische Perspektive.
Ja.
Ich kenne das Zitat jetzt nicht.
Ich benutze es eigentlich bei kreativen Sachen sehr eingeschränkt. eher zu Sachen zusammenfassen oder schon ein bisschen intelligenteres Werkzeug, aber nicht zum wirklichen Schreiben der eigentlichen Rede.
Wenn wir jetzt zurück zu der Sprache der Magie kommen und auch zu den Themen, die wir jetzt Zaubern und so weiter angesprochen haben, Märchen, ist in den Fällen nicht Magie auch nur ein Werkzeug? Es ist ja selten dasjenige, was etwas aus sich heraus entstehen lässt. Es wird ja immer als Werkzeug betrachtet.
Genau, aber ich kann jetzt auch dann nochmal, um das nochmal zu öffnen, dann zu sagen, der Moment, in dem ich die Trauerrede halte oder dieses, das stattfindet, dieses Gemeinsame, diese Trauerfeier oder Lebensfeier, je nachdem, wie man es sehen will, dann ist es natürlich, dann passiert ganz viel von der Sprache in dem Moment oder die Resonanz mit diesen Personen oder das Thema von Magie oder das, der Mensch. Gibt es, was passiert danach? Also treffen die Worte, wie wird das aufgenommen? Und auch diese Einmaligkeit, das Hören, Melodie und der Name wird genannt und die Leute sind Zeuge. Und also da findet diese Vielschichtigkeit von Sprache und da sehr intensiv statt. Und auch in dem zu sagen, es hat auch eine Einmaligkeit. Man kann es aufnehmen, aber es ist nicht der Moment, in dem man miteinander dieses, das teilt, ist was komplett anderes.
Es ist letztendlich der Kontext, aus dem etwas entsteht.
Ja, oder wenn ich den Namen des Verstorbenen sage und ich schaue die Person an oder ich werde angeschaut oder und dann der Blick oder das Gefühl im Raum, die damit verbunden wird oder manchmal steht ja auch noch ein Bild da oder zu sagen, okay, oder es ist diese Urne da oder es, von diesem Gedanken passiert in dem Raum ja auch nochmal was, was nicht einfach nur, wenn du sagst, was ich auch nicht einfach unter Kontrolle habe.
Ja, im Prinzip auch die Präsenz des oder der Verstorbenen ist plötzlich spürbar.
Ja, oder mit den verschiedensten Facetten, was man natürlich auch, was man noch glaubt über Tod und Seele oder nicht oder mechanisches, materialistisches Weltbild, welche Ebenen dann auch nochmal da sind oder nicht da sind.
Ich glaube, wir müssen nochmal eine Folge über Magie machen, aber vielleicht auch nochmal über die Frage magische Rituale aus metaphysischer Perspektive im Sinne von, was bedeutet eigentlich für unsere aktuelle pseudo-aufgeklärte Gesellschaft sowas wie metaphysische Rituale oder Vorstellungen? Vielleicht wäre das auch nochmal eine spannende Folge. Also gerade Todesrituale finde ich hochgradig interessant in der Hinsicht.
Weil du ja auch sagst mit dem oder mit der Sprache und jetzt diese Metaebene von wegen, wir nehmen jetzt hier auch einen Podcast auf, der auch über die Sprache geht, der berührt und dass der Sprache dann ja natürlich auch was Physikalisches wird, eine Welle wird, die wieder Sinne berührt, was eindrückt, Informationen weitergibt. Und also da sind ja auch noch so ganz so Wege und Schall und Knochen und Vibrationen und Nerven berührt und es hat immer auch was Physikalisches oder Medizinisches und trotzdem, finde ich, hat es aber auch was Zauberhaftes, so in dem.
Ich muss da auch an das letzte Gedicht am Ende der letzten Folge denken, weil ich da einen Moment diesen Zauber gespürt hatte. Hast du wieder ein Gedicht oder irgendwas?
Nein, leider nicht.
Ach, schade.
Nein, so, wie ja, wir jetzt wir damit enden.
Vielleicht ist es ja auch ganz schön, die Folge ganz unzauberhaft zu beenden. So richtig eklig, sachlich.
Ich glaube, wenn wir eins nicht können, dann ist es sachlich, würde ich sagen.
Was? Ich argumentiere doch immer sehr sachlich, so habe ich es gelernt. Nein.
Da sind, gehen ja noch zig Themen. Ist es, können wir wirklich mit Tieren sprechen oder?
Ja, natürlich. Also inwiefern können Tiere mit ihrer Sprache Welten bewegen oder Einfluss haben auf die Welt?
Naja, oder wenn der Hund reagiert auf ein Wort, versteht er mich dann? Oder ist es nur, hat die und die Bedeutung oder so, aber dass ich eher sehe, wie es dem Hund geht aus dem Sehen oder der Papagei, der Worte sagen kann, aber nicht eigentlich über sich selber groß spricht.
Das weiß ich aber auch nie, wenn ich mit Menschen rede.
Das stimmt. Und es gibt viele Papageien. Vielleicht können wir so enden.
Das ist doch schön. Vielleicht ist das ein schöner Schlusssatz. Liebe Zuhörerin, wir ziehen eine wichtige Sache aus diesem Gespräch raus. Hört euren Mitmenschen zu und zeigt ihnen auch öfter mal, dass ihr sie versteht. War das zu kitschig?
Ja.
Ich fand's auch sehr kitsch. Ich wollte diese Fahrradsache mit dem Busfahrer nochmal.
Ach so, ja. Ich glaube, ich habe dich gehört. Ich habe, ob es wirkliches Verstehen. Ich verstehe, ich sehe, ja, das finde ich schon Wichtiges, ja. Ich verstehe, was du sagst. Obwohl ich vielleicht anderer Meinung bin oder sonst was. Aber ich habe dich gehört, ich sehe dich und so. Das finde ich schon grundlegend wichtig. Aber es berührt bei mir gerade so viel andere Geschichten. Deswegen kann ich das schwer so leicht überreden.
In diesem Sinne?
Ja.
Einen schönen Tag.